Herzliche Grüße aus Bensheim-Auerbach, wo unsere Freunde und Geschwister auch gerade zusammen Gottesdienst feiern. Gottesdienst feiern ist was Schönes. Es geht ums Leben. Noch eine Geschichte zum Hirtenthema und dann kommen wir zum Thema ein Lebensstil der Freude erlernen. Vor gar nicht langer Zeit ist im Großraum Köln ein Hirte vor einer schrecklichen Überraschung überrascht worden. Seine Schafherde war weg. 111 Schafe. Tatsächlich passiert. Hat natürlich alles abgesucht und ging dann natürlich zur Polizei. Polizei hat gesagt, ja, wir werden gucken. Aber wir machen Ihnen nicht viel Hoffnung. Nach 2 Wochen bekommt er einen Anruf von der Polizei. Und da wird ihm mitgeteilt, wir haben nichts gefunden, aber wir haben einen heißen Tipp bekommen. Am Güterbahnhof in Köln wird in den nächsten Tagen eine Schafherde, etwa 5000 Stück, in die Türkei abtransportiert werden. Vielleicht können Sie kommen und schauen, ob Ihre dabei sind. Das hat der Hirte gemacht. Und er hat sich dann mit der Polizei postiert, ein bisschen versteckt. Und dann wurden Schafe angeliefert. Es waren über 5000. Könnt ihr euch vorstellen, was passiert, wenn Schafe, 5000, sich auf einem ungewohnten Weg befinden, in eine ungewisse Zukunft am Güterbahnhof? Ein Riesengeblöke, ein Riesenkrach. Der Schafhirte hat das getan, was er kann. Was hat er gemacht? Ich weiß nicht, was er gerufen hat, ob er Elli, Thomas, Gandolf, Jeremias gerufen hat. Auf jeden Fall, nachdem diese über 5000 Schafe an ihm vorbeigezogen waren und er gar nicht mehr Stimmvolumen hatte, standen bei ihm 110 oder 111 Schafe, ich weiß gar nicht genau. Wir haben einen Schafhirten, unser Gemeindeleiter ist Schafhirte, ein Amateur noch, aber er macht jetzt 150 Schafe. Ich sage, wie hättest du das denn gemacht? Er hat ja den Trick, er geht immer mit dem Eimer voller Futter auf sein Weidegebiet und dann kommen die natürlich. Das hätte da wahrscheinlich nicht geklappt, da wären dann 5000 bei ihm gestanden. Meine Schafe hören meine Stimme. Und da gibt's noch dieses andere Gleichnis, jetzt von Gott auf uns bezogen. Er sagt, Jesus erzählt in dem Gleichnis von dem Bräutigam und den 10 Jungfrauen. Zum letzten Trupp sagt er, ich kenne euch nicht. Die Schafe kannten ihren Herrn und er kannte sie. Und wir können hier viel behaupten, während wir hier leben, als Christen. Ja, ich kenne Jesus. Das ist sehr schön und das wollen wir, dass viele den kennenlernen. Aber die Hauptsache wird sein, dass Jesus irgendwann mal zu uns sagt, ich kenne euch, herzlich willkommen, kommt rein, kommt zu mir, ihr tüchtigen Knechte und Mägde des Reiches Gottes. Und da sind wir unterwegs. Ich freue mich, dass ihr so gut unterwegs seid und ich wünsche euch Gottes Segen und alles, alles an Weisheit, was ihr braucht. Einen Lebensstil der Freude einüben, das ist gar nicht so leicht. Ich hatte eine chaotische Woche. Mein Internetzugang war gestört, die Medien waren gestört, ich selbst war gestört. Und dann hatte ich was sehr Schönes erlebt. Es gibt ganz wenig Adoptionen in Hessen und wir haben kinderlose Ehepaare bei uns. Und dann hat sich herausgestellt, dass da ein kleines Kind, das noch nicht geboren war, wahrscheinlich freigegeben wird zur Adoption. Und dann durfte ich dieses kleine, 48 Stunden alte, nagelneue Menschenkind im Arm halten. Das ist, hat alles aufgewogen an Chaos, was ich erlebt habe. Und die Freude hat sich Bahn gebrochen. Und solche Momente gibt es. Wir können auch anderen solche Momente ermöglichen. Das ist etwas vom Besten, was es gibt im Leben. Ihr habt jetzt eben versucht, dem Arthur eine Freude zu machen und der Magda und Magda und Arthur haben 11 Jahre oder 12 Jahre Freude verbreitet. Das war nicht immer einfach. In der Jugendarbeit und natürlich auch hier in der Gemeinde. Das kostet etwas. Ein alter Pastor war Witwer geworden tatsächlich auch passiert, Anfang der 80er Jahre. Und Gemeindemitglieder hatten ihm eine Freude machen wollen und haben ihm ein kleines süßes Kätzchen geschenkt. Und dieses Kätzchen wurde hoffentlich neben Jesus sein Ein und Alles. Und er traute sich gar nicht, dieses Kätzchen irgendwie rauszulassen, hat es in seiner Wohnung immer unter Verschluss gehalten und hat sich immer gefreut, wenn er nach Hause kam, dieses Kätzchen war da. Und eines Tages kam er nach Hause und er fand das Kätzchen nicht mehr. Es war irgendwie entkommen, irgendwie war da eine Luke offen geblieben. Und da brach natürlich das Chaos aus, wo ist das Kätzchen hin? Er suchte das ganze Haus ab, er suchte den Garten ab und schließlich im hintersten Eck des Gartens hörte ein klägliches Miauen aus einer Höhe von etwa 5 Metern. Das kleine Kätzchen war dem Baum hochgeklettert. Es war eine mittelstarke Birke. Ich weiß nicht, keiner wusste, wie das Kätzchen da hochgekommen war. Und dann maunzte es da oben rum und der Pastor war natürlich völlig außer sich. Nun, ein kluger Mann wie ein Pastor, der findet Auswege. Er holte sein Fahrzeug aus der Garage, hat ein großes Seil geholt, hat das Seil ziemlich weit oben an der Birke befestigt, hat das andere Ende an der Stoßstange, damals hatten die Autos noch Stoßstangen, an dem Auto befestigt und hat dann versucht, langsam diese Birke mit dem Kätzchen oben runter zu biegen Richtung Erdboden. Und das klappte auch hervorragend, bis es ganz kurz davor war, dass das Kätzchen hätte aussteigen können. Da gab es einen Zong und die Birke schnellte wieder in die ursprüngliche Richtung zurück und mit einem jämmerlichen Mountain hat das Kätzchen seinen ersten Flug des Lebens angetreten und es wurde in den Himmel hinein katapultiert und der völlig verdatterte und erschrockene Pastor schaute traurig hinterher. Das kann auch passieren. Und er fand das Kätzchen nicht mehr. Am nächsten Tag ging er in den Supermarkt und war da so in sich gekehrt. Da fiel ihm aber eine ältere Lady auf, eine Schwester aus der Gemeinde, die er gut kannte. Und die war da auch mit Einkäufen beschäftigt und war da am Katzenfutterregal beschäftigt. Er ging dann hin, sagte, hallo Schwester so-so. Ja, und die Schwester, die schaut ihn ganz aufgeregt an und sagt, Pastor, du kannst dir gar nicht vorstellen, was gestern bei uns passiert ist. Ich saß also mit meiner kleinen Enkelin auf unserer Terrasse. War ein wunderschöner Tag. Ja, sagte der Pastor. Und meine Enkelin sagte, Oma, du, kannst du mir nicht nur eine kleine Katze besorgen? Ich hätte so gerne eine kleine Katze. Und dann sagt die Oma, ja, das musst du mit deinen Eltern besprechen und ich kann das eigentlich nicht. Du Oma, ich möchte so gerne eine kleine Katze. Können wir nicht Gott darum bitten, dass er uns eine kleine Katze schenkt? Und dann sagt die Oma, ja gut, das können wir machen. Und dann haben sie gebetet. Und Pastor, ich kann dir das gar nicht sagen. Kaum hatte meine Enkelin Amen gesagt, da landete direkt vor uns auf der Rasenfläche ein kleines, süßes Kätzchen. Okay, so macht Gott alles gut. Das ist so eine Sache mit der Freude. Was klaut uns die Freude? Oder klauen wir uns manchmal selber die Freude? Wendet euch mal kurz einander zu. Was hat euch letzte Woche oder in den letzten Monaten die Freude geklaut? Wer oder was war's? Mal kurz austauschen. Oder warum verliere ich oft die Freude? Kurz mal 2 Minuten sprechen. Thank you. So, vielen Dank. Darf ich mal ein paar Voten hören? Was oder wer klaut euch die Freude? Wem erlaubt ihr euch die Freude zu klauen? Darf ich was hören? Was habt ihr rausbekommen? Die Schule. Okay. Gut. Was klaut noch die Freude? Bei den Erwachsenen vielleicht? Die Uni. Okay. Wir kommen. Okay. Was klaut uns? Wer? Okay. Die Bildungseinrichtung. Gut. Die Krankheit. Okay. Was klaut noch Freude? Die Älteren vielleicht? Was? Ihr habt ja ein schlechtes Wetter. Lasst ihr euch da die Freude klauen. Ja, okay, gut. Schlechtes Wetter. Das ist ja Vergangenheit seit heute. Der Stress. Eigene Ungeduld. Jetzt kommen wir schon näher. Ungerechtigkeit klaut uns Freude. Was klaut uns noch Freude? Wie bitte? Jawohl, also zu viel Pläne machen, zu viel Stress selber erzeugen. Jawohl. Wer ist verantwortlich für deine und meine Freude? Ich und du. Dieses Kindergartendenken, die anderen sind schuld, die anderen sind schuld. Ich bin jetzt in der 7. Gemeinde, ich kann es nicht mehr hören. Erwachsene Christen stehen vor mir, sagen, der ist schuld, du bist schuld, die sind schuld, alle sind schuld. Kindergarten, Mann. Meistens ja auch der Pastor schuld, okay? Das sehe ich ja noch ein. Ich sage, ja, gut, ich bin schuld, aber was kannst du jetzt auch noch tun? Ja. Ich habe demnächst wieder ein paar Gespräche mit solchen Kandidaten. Ich weiß nicht, ob ich eine Kanone mitnehme und sie erschieße. Und es stimmt. Danke. Klaus Dieter, gut. Also doch keine Kanone. Wir haben so ein Motto bei uns in der Gemeinde, wir sind von Gott gesegnet, um in Jesus ein Segen für andere zu sein. Und das ist ein hohes Ding, ein bisschen allgemein gehalten, aber doch sehr zielgerichtet, ja? Und wenn ich merke, dass ich mit Gottes Hilfe und durch Gottes Kraft ein Segen für andere sein kann, dann ist das Lebensglück pur. Dann ist das Lebensglück pur. Wenn ich mit meinen bescheidenen Möglichkeiten anderen auch nur ein Stück weiterhelfen kann, sie rausholen kann aus ihrer Nichtfreude, aus ihrem Unfrieden, aus ihrer Schuldzuweisung und in Richtung Freude bringe, dann ist das super. Siehe, ich habe dir geboten, sagt Gott zu dem jungen Josua, nachdem Mose abgedankt hatte, ich habe dir geboten, getrost, und unverzagt, so habe ich es gelernt, da steht eigentlich sehr freudig zu sein. Lass dich nicht grauen, entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Ich habe es dir geboten, zuversichtlich, vertrauensvoll, Gott zugewandt zu sein, sehr freudig zu sein. Jesus sagt das in Johannes 15, Vers 11, das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch bleibt. Und eure Freude vollkommen wird. Ich spreche manchmal immer von, das ist perfekt, 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 perfekt. Gibt es nur im Himmel, hier auf der Erde gibt es kein Perfekt, gar nicht. Immer sind unperfekte Menschen beteiligt. Und sie gingen schnell vom Grab weg mit Furcht und großer Freude. Dieses Gemisch, das liebe ich. Ja? Vom Leben überwältigt, noch gar nicht zu wissen, und dann zu wissen, Mensch, da ist Freude am Horizont. Nehemia 8, Vers 10. Sorgt euch nicht, bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn, eine Spezialfreude, die Freude, ich habe eine Beziehung zu Gott, dem Herrn, der Freudenquelle selber ist. Die Freude am Herrn, an Jesus ist eure Stärke, egal wo du gerade drin sitzt, egal ob dein Internet funktioniert oder nicht. Vor dir ist Freude die Fülle, Psalm 16, Vers 11. Gott lädt uns ein, lässt uns immer wieder durch die Redner, Schreiber der Bibel sagen, komm zu mir, hier ist die Quelle, die wahre Quelle der Freude. Dient dem Herrn mit Freuden, auch das kann Freude sein. Das sind unsere Zugänge zu Gott. Der eine sagt, ich bin super gern in einem Team für Gott unterwegs. Und es macht mir große Freude, mit anderen zusammen etwas zu kreieren für Gott. Andere sagen, ich bete unglaublich gern. Das ist mein Lebensglück, das ist die Quelle meiner Freude. Ich bete stundenlang gerne Gott an und tu Fürbitte. Der Nächste sagt, ich habe Gottes Wort so gern. Ich könnte gar nicht, kann gar nicht aufhören zu studieren, mich reinzuknien in das, was Gottes Wort sagt. Das ist mir eine Quelle der Freude. Wie ist bei dir? Was ist dein Zugang zu Gott? Wo ist bei dir Freude? Die äußeren Dinge, die sind sehr vergänglich. Meine ersten Einkäufe, als ich in der Ausbildung war, waren eine Canon-Kamera. Kennt ihr das? Gibt es heute auch, glaube ich, noch. Diese damals Spiegelreflex gibt es heute schon gar nicht mehr. Das war mein Traum. Gibt's noch? Ja? Okay. Hab mir die Nase platt gedrückt an der Schaufensterscheibe in Stuttgart. Das, du, dich will ich haben. Und dann habe ich nach meinem zweiten Monatsgehalt den Weg in das Geschäft gefunden. Die will ich haben. Und habe sie bekommen. Und das war wow. Und nach etwa 4 Monaten lag sie in der Ecke. War nett, schön, aber so kann die Freude über äußere Dinge sehr schnell sich wirklich ernüchtern. Es ist nicht schwer, wenn es einem gut geht, Freude zu haben. Wir haben eben Krankheit gehört, Leid. Ich komme mit vielen Leuten zusammen, die Leid tragen, Schmerzen haben, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Im Leid, im Schmerz trotzdem Freude zu haben, geht das? Kannst du, Manuel, bitte mal das erste Bild anmachen. Wie sieht das aus? Oh ja, noch nicht gut. Freude zu haben in Situationen, wo einem nicht nach Freude zumute ist. Geht das? Okay. In Galater 5, Vers 22 wird uns erzählt etwas von den Früchten des Geistes. Die Früchte des Geistes sind aber Liebe, und da kommt es schon, Freude, Geduld. Und wie das alles heißt? Oh ja, gut, danke. Ja, hatten wir auch schon. Okay. Es ist eine Frucht, die Gott in uns wachsen lassen wird als Folge unserer Beziehung zu ihm. Das kommt nicht allein. Diese Freude, die Gott gibt, die wächst in uns, wenn wir in seiner Nähe und auf seiner Spur leben. Wer den Philipperbrief kennt, wer über Freude nachdenkt, muss auch den Philipperbrief kennen. Und jetzt bräuchte ich nochmal das. Ah ja, super, es geht. Und das nächste Bild, bitte. So, das war das mit der Freude. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Das verursacht und initiiert Gott, und dann werden diese Früchte aufgezählt. Liebe, da könnte man einen Doppelpunkt setzen, Liebe wird dann klassifiziert. Welche Bereiche der Liebe? Ein Bereich der Liebe ist Freude. Das ist das, was uns durchträgt, was die Gefangenen im Gefangenenlager von Nordkorea zum Teil erleben, wo sie sagen, ich bin um Gottes Willen oder um Gottes Sache hier interniert. Werde gequält und fürchterlich Dinge passieren. Und dann geschieht es, dass solche Leute in Freiheit kommen, sehr selten, aber es gibt, über die chinesische Grenze gelangen, was auch gar nicht so leicht ist, dort, was ja auch gar nicht möglich ist, mit Christen aus China zusammenkommen und die pflegen sie dann. Und dann sagen sie, sobald sie wieder fit sind, ich muss wieder zurück zu meinen Leuten nach Nordkorea, um ihnen die Freude Gottes zu vermitteln. Unvorstellbar, sie sollen noch froh sein, dass sie da raus sind. So etwas an tiefer Verbundenheit, an tiefer Freude der Gemeinschaft mit Gott ist da gewachsen. Das wächst. Das nächste Bild bitte, lieber Manuel. So, jetzt sind wir bei der Philipperstelle, Philipper 4,4. Ihr kennt das, könnt ihr das lesen? Wollen wir das mal zusammen laut lesen? Freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Paulus kannte das auch. Gefangen sein, gefoltert zu werden, geschlagen zu werden, um seiner Zugehörigkeit zum Reich Gottes willen. Um seiner Zugehörigkeit zu Jesus willen. Und er kannte das, was es bedeutet um Gottes Willen zu leiden. Und er hat sich die Freude nicht nehmen lassen. Bevor wir, und hier haben wir eben auch sehr viel von Dienst für Gott gehört, und das ist super. Bevor Gott uns in den Dienst nehmen möchte, möchte er unser Herz. Wir sollen etwas sein, nämlich sein Kind, sein Sohn, seine Tochter. Und vor allem Dienst, vor aller Berufung stellt er das Sein, dass die Sohnschaft, die Tochterschaft in den Mittelgrund, in den Vordergrund. Das ist es, von dem aus alles andere sich ergibt. Weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich einen Sohn, einen Pflegesohn, eine Pflegetochter oder einen Adoptivsohn und eine Adoptivtochter Gottes bin. Darum höre ich, wie die Luna uns das vorgemacht hat, die Stimme des Vaters und komme und tue. Und ihr habt hier schon viele Predigten gehört, ich habe auch schon viele Predigten gehört. Schön, dass wir was hören, schön, dass wir was verstehen. Aber wenn wir es nicht tun, ist das Zeitverschwendung. Seid nicht nur, Jakobusbrief, Hörer, Versteher, sondern seid Tuende, Täter, die, die das in die Tat umsetzen wollen. Christen haben drei Vorteile. Wir haben, das nächste Bild mal kurz bitte. Christen haben Grund zur Freude. Erstens, weil sie Hoffnung haben in Jesus. Zweitens, weil Gott Ziele und Pläne für unser Leben hat. Und unten drunter steht noch, er verfolgt in jeder Situation Absichten mit uns. Egal was passiert, Gott hat eine Absicht. Auch wenn wir uns in den Situationen das überhaupt nicht vorstellen können. Und das dritte ist, Gott ist mit uns. Zum ersten, Gott, wir haben, Christen haben Hoffnung. Das nächste Bild bitte. Da steht, nachdem wir aufgrund des Glaubens bei Gott, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir nun festen Stand gewonnen haben. Das ist eine Hoffnung, die sonst niemand hat. Wir haben durch unser Vertrauen auf Gott jetzt Frieden mit Gott. Die Schuld, die wir mit uns herumtragen, ist gelöscht, erlassen. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Wir kommen von Ostern her, haben das gehört. Er öffnete uns, die tolle Übersetzung, den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes. Das wünschen wir allen Menschen, dass sie klarkommen im Leben mit Schuld, mit Druck, mit Versagen, mit Begrenztheit, umgehen lernen, Zugang zur Gnade Gottes, einen festen Lebensstand bekommen. Ein Fundament, das niemand verletzt. Komme auf das. Wir fallen gleich in die Kinder, das haben wir alle dreimal. Das ist ein bisschen, ja, das ist wahr. Das Kind für mich mit uns. Wir können das heute schmecken und sehen. Und wir dürfen dann einen fröhlichen Ton anschlagen. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Gebet. Ein schönes Lied, das uns immer wieder nach vorne bringt. Das nächste Bild. Als Christen haben wir zweitens Ziele. Wissen wir, dass Gott Ziele und Pläne für unser Leben hat. Es wird schon kritisch. Wollen wir unseren eigenen Weg gehen oder sagen wir, gut, das ist meinem Leben nicht nur eine Rolle spielen, nein, das ist kritisch. Bestimmen, die es in meinem Leben aktiv. Nicht allein aber das, Römer 5, Vers 3, Elberfelder Übersetzung, ganz interessant, jetzt wird es mal auch kritisch. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. In den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis ausharren wird. Das Leben mit Gott hier auf dieser Welt, das ist ein paradiesischer Zustand, Schlaraffenland, alles. Alles easy, alles klasse, keine Anstrengung. Nein, stimmt nicht. Und in den Bedrängnissen, in den Schwierigkeiten möchte Gott ganz besonders sich als unser Herr erweisen.
Das war der dritte Vers vom Römer 5, jetzt die Verse 5, Kapitel 5, 30, nach der dritten Nachricht im Zusammenhang. Sogar, dass wir jetzt noch leiden müssen, ist uns ein Grund zur Freude. Das muss man erstmal zusammenfassen. Sogar, dass wir jetzt noch leiden müssen, ist uns ein Grund zur Freude. Denn wir wissen, dass das Leiden zur Standhaftigkeit führt. Standhaftigkeit führt zur Bewährung. Und in der Bewährung festigt sich. Ich besuche in letzter Zeit viele Menschen in Altenheimen, in Pflegeheimen und auch Tankstationen, Ambulanz. Vier unserer Senioren hatten vor etwa 5 Monaten einen schweren Unfall auf dem Weg zum Seniorenabend. Ganz nette Leute, ahnten nichts Böses, freuten sich auf das Kaffee und Kuchen und auf das Miteinander und wurden gerammt in ihrem kleinen japanischen Auto, 4 Leute von einem Pickup, so ein Nissan, weißer, ein Riesending, regennasse Fahrbahn, der kam mit der Querseite auf sie zu und hat sie völlig unerwartet erwischt. Hubschrauber kam, Rettungshubschrauber Heidelberg, Mannheim. Schwere Knochenbrüche, keiner getötet, aber schwerste Knochenbrüche, Rippen verletzt, 5, 6 Rippen gebrochen. Wie viel hat man eigentlich? Ja, okay. Hohe Schmerzensanteile, Armbrüche. Und die Leute haben das nicht verstanden, die Geschwister haben das nicht verstanden. Ja, wir sind uns keiner Schuld bewusst. Der Pickup-Fahrer, der war schuld. Der hat sich nachher auch entschuldigt. Aber sie leiden noch heute unter den Schmerzen. Gestern sprach ich erst wieder mit einer älteren Schwester. Sagt, du, mir geht's nicht gut. Freude haben? Da wird's ganz, ganz schwierig. Und jetzt zu sehen, gerade diese Schwester, mit der ich gestern sprach, die hat mir dann in Heidelberg dann auch erzählt, ich habe so viele Gespräche mit Ärzten und mit Krankenschwestern hier geführt, wie noch nie in meinem Leben, über Gott. Schaute mich an. Und ich konnte nur in meiner Bescheidenheit sagen, möglicherweise hat Gott hier etwas vorbereitet und das schmeckt uns gar nicht. Und doch ist er jetzt mit dir hier und gebraucht dich hier zum Segen für andere. Gott hat in all unseren Lebenssituationen abzuschließen. In welcher Lebenssituation du warst. Du kannst es negieren, kannst auch irgendwann schimpfen darüber, kannst du einfach nicht mehr wieder zulassen, oder kannst du einen Moment jetzt machen. Das kann wir haben viele Hauskreise bei uns, machen aber unseren Geschwistern auch Mut, in Zweier- und Dreierschaften zusammen zu sein. Das macht er sicherlich auch, dass du gute Freunde hast, 2 oder 3, mit denen du wöchentlich Kontakt hast und mit denen du den Alltag des Lebens als Christ durchexerzierst. Dass du miteinander mit ihnen betest, dass du miteinander mit ihnen unterwegs bist und sagst, so, mir geht es nicht gut, begleite mich hier, sei mit mir unterwegs, hilf mir doch. Und dann kommen auch die wichtigsten Erfahrungen, die man völlig allein macht. Keiner ist da. Keiner, den ich gerade anrufen kann, zu beten. Und da bleibt mir meine Beziehung zu Gott. Und das ist das Teuerste, das Beste. Etwas zu erleben, wo kein Mensch beteiligt ist, sondern nur Gott. Nur meine Beziehung zu Gott hier sich als sehr, sehr hilfreich erweist. In den Bedrängnissen, in den schweren Situationen erleben, Gott ist da. Nicht für die Bedrängnisse und Schwierigkeiten danken, das ist Quatsch. Durch Leiden lernen wir, geduldig zu sein. Wer hat die Gabe der Geduld? Okay. Durch Leiden lernen wir uns zu bewähren, Charakterstärke zu erarbeiten. Und mein Charakter muss noch gearbeitet werden. Sehr stark, das weiß ich auch. Durch Leiden lernen wir unsere Hoffnung auf. Ich bin mit Gott und bleib klar. Das ist auch viel mit Ehepaaren zu finden, die mit den Kindern entscheiden. Die glauben, dass wir aufgepasst sind, dass wir den Paar brauchen, den Arbeiten zu finden. Das ist so, dass es für die Hoffnung auf keinen Bedarf oder die Hoffnung ist ja nicht so gut. Eine Achterbahnfrage ist auf der anderen Seite die Abteilungsgaben in Deutschland zu sehen. In all dem zu lernen. Ein anderes Ehepaar hat nach langer Wartezeit eine Logistierei. Super Leute haben Zwillinge. Plötzlich haben die Zwillinge von knapp 2 Jahren Zwillingssohns bekommen. Auch vor 4 Jahren, jetzt vor 4 Wochen erst.
Das ist der Wahnsinn. Nicht nur ein Kind, sondern plötzlich 2. Und Jungs, ja. Ein Segen? Fragezeichen. Freude? Fragezeichen. Ja, ja, natürlich. Wir freuen uns in den Bedrängnissen. Ja, okay. Lieber Manuel, das nächste Bild bitte.
Ein Wort aus Jakobus 1, nie zu vergessen. Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr auf vielerlei Weise auf die Probe gestellt habt. Das ist die Freude, die ganz unten drin ist in unserem Leben, die mehr ist als nur das Lecken auf dem Gesicht. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, getestet wird, dann wird euch das Verstand abgezeichnet.
Das möchte Gott auf uns, aus uns machen. Er möchte, dass wir junge Menschen, Männer und Frauen im Vertrauen auf ihn werden, dass wir Ehemänner und Ehefrauen oder Single Männer und Frauen werden, die auf ihn vertrauen, dass wir Väter und Mütter im Geist werden, dass wir Großväter und Großmütter im Geist werden, Urgroßväter, Urgroßmütter im Geist werden. Wir haben fantastische ältere Leute, die sehr krank sind bei uns und eine geistliche Ausstrahlung haben, weil sie so viel erlebt haben schon. Die brauchen wir dringend. Die dann aufstehen und 2 Sätze sagen, wo andere eine Riesensache ablassen. Und allen ist klar, ja, genau. Das ist Gott. So ist Gott. Eine Studentin schrieb einen Brief an ihre Eltern. Er veranschaulicht sehr gut eine Situation im jeweiligen Zusammenhang. Richtig zu beurteilen. Der Brief lautet: Liebe Eltern, es tut mir leid, dass ich euch so lange nicht geschrieben habe. Leider wurden alle meine Sachen in der Nacht zerstört, als Randalierer unser Wohnheim in Brand steckten. Doch ich wurde jetzt wieder aus dem Krankenhaus entlassen und die Ärzte sagten, dass mein Augenlicht zurückkehren wird, früher oder später. Mein wunderbarer Retter heißt Tim. Er hat mich aus den Flammen gerettet und mir angeboten, bei ihm zu wohnen, bis das Wohnheim wieder instand gesetzt ist. Er ist ein großartiger Mann. Also wird es euch nicht überraschen zu hören, dass wir heiraten werden. Und da er euch ja auch schon lange ein Enkelkind wünscht, werdet ihr froh sein zu hören, dass ihr im nächsten Monat Großeltern werdet. Wer hat so einen Brief schon mal von seiner Tochter bekommen? Jetzt kommt's. PS. Bitte ignoriert den obigen Absatz. Es gab kein Feuer, ich war nicht im Krankenhaus, ich bin nicht schwanger, ich habe nicht mal einen festen Freund, aber ich habe eine 5 in Französisch und eine 6 in Chemie bekommen und ich wollte sicher gehen, dass ihr diese Nachricht aus der richtigen Perspektive betrachtet. Wow, hä? Also das brauchen wir. Der richtige Blickwinkel. Also ihr habt jetzt alle was gelernt, wie man Briefe schreibt, wie man die Sache so darstellt, dass die Eltern das aus dem richtigen Blickwinkel beurteilen. Paulus macht uns das auch vor. Ja? Er schildert uns sein Leben und das Leben in der damaligen Zeit sehr, sehr realistisch und weist uns darauf hin, dass wir wirklich ein Leben haben, das ist Jakobus, das nächste Bild bitte, dass wir ein Leben haben, in dem es Aufs und Abs gibt, Achterbahnen, Schwierigkeiten und alles Mögliche. So, nochmal zusammenzufassen, als Christen können wir die dankbarsten und zuversichtlichsten Menschen am Ort werden. 3 Gründe für unsere Freude in Römer 6. Christen haben Hoffnung wie jedes. 2. Gott hat Ziele und Pläne für unser Leben. Und das letzte machen wir jetzt auch noch, Gott ist mit uns. Nächste Bild kommt, bitte, lieber Manuel.
So freuen wir uns nun darüber, steht in Römer 5, Vers 11, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus, unser Herr, uns mit Gott verbunden hat. Mit dieser Botschaft wollen wir zu den Leuten gehen. Wir hatten jetzt Opus. Da waren sehr viele, die wir eingeladen haben. Wir haben uns viele Mühe gegeben.
Plötzlich krank geworden, plötzlich aufgehalten worden durch irgendwelche Dinge, die in letzter Zeit dazwischen gekommen sind. Wir waren zum Teil sehr frustriert. Es kamen etwa 750 Leute in den 8 Tagen zu uns. Das war nicht so wahnsinnig viel. Ein Schnitt von knapp 50 bis knapp 90 Besucher und Besucherinnen am Abend. Und doch waren auch immer wieder Leute dabei, die noch nie bei uns waren, aber es hätten mehr sein können. Es gab nur leider 2 Entscheidungen für Christus. Eine war auch gut. Dann gab es mehrere, viele Gespräche, seelsorgerliche Gespräche, Hilfeleistung. Und wir können weiter an diesen Beziehungen arbeiten. Das ist ja nicht nur pro Christ. Und doch haben wir gemerkt, dieses permanente in Beziehung mit anderen Menschen leben ist ganz wichtig. Christus ist mit uns. Gott ist mit uns. Das dürfen wir. Gut. Ich glaube, genau. Das letzte Bild noch bitte.
In Jesaja 43 wird uns das deutlich gemacht, egal was kommt, auch in der nächsten Woche, was wir uns begegnen wird. Das letzte Bild. Wenn die Bedrängnis groß oder die Schwierigkeit groß und ich bin, mit allein auf uns verbunden. Musst du durchs Wasser gehen, bin ich mit dir. Auch in tosenden Strömen wirst du nicht ertrinken, musst du durchs Feuer gehen, du bleibst unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können. Jesaja 43. Ein Gemeindeleiter in Aleppo, Syrien, hat uns hat erzählt, wie es da unter den Christen abgeht.
Wenn da Hilfsgüter überhaupt ankommen, dann werden die Muslime schon dafür sorgen, dass es nur muslimischen Leuten dann auch zugutekommt. Wenn man Christ ist, kriegt man nichts, es sei denn, man konvertiert. Wenn man dann konvertiert, wird man auch noch ausgelacht. Eine schlimme, schlimme Situation für die Christen in Syrien. Es gibt sie. Es gibt eine Menge dort. Und sie sagen, wir sind hier und bleiben hier und versuchen, hier unseren Geschwistern zu dienen und auch den Muslimen. Und darüber sind schon etliche Muslime zum Glauben gekommen, weil sie gesehen haben, die sind anders. Die Christen verhalten sich anders in diesen schwierigen, lebensbedrohlichen Situationen. Und das wünsche ich uns, dass wir das ganz neu für uns auch in Anspruch nehmen, mit der Kraft Gottes unterwegs zu sein, in seiner Freude und in seiner Dankbarkeit. Das wünsche ich uns. Und jetzt freuen wir uns auf das Miteinander beim Abendmahl. Amen. Danke, Manuel.